Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Guten Tag, schön, dass Sie dabei sind. Ich freue mich aber auch, dass das ganze Lesart-Team dabei ist. Wie immer, wenn das Jahr zu Ende geht, habe ich alle eingeladen und wollte jeweils wissen, was ist dein ganz persönliches Lieblingsbuch des Jahres? Welche Bücher uns selbst gepackt und nicht mehr losgelassen haben, darüber reden wir heute. Den Beginn macht Kim Kindermann aus unserem Leserteam. Welches Buch haben Sie uns denn mitgebracht?
Also ich habe tatsächlich die Graphic Novel von Andrea Wulff mitgebracht.
Ganz gut. Dickes Ding.
Dickes Ding, ja, also riesendickes Ding. Die Abenteuer des Alexander von Humboldt ist das. Und das ist wirklich mein Lieblingsbuch, weil es so wunderschön gemacht ist. Aufwendig und fantasievoll illustriert mit detailreichen Collagen, denen immer Karten, zeitgenössische Stiche, Gemälde, gepresste Pflanzenproben, also ganz viel. Und zwar Originale von Humboldt, sozusagen wie so einen Unterlage sind und darauf sind dann die modernen Zeichnungen der Illustratorin gemalt worden, sodass wir wirklich richtig eintauchen in diese Welt von Alexander von Humboldt, von seinen Reisen. Hier geht es konkret um seine Südamerika-Expedition, die er 1799 anfing. Und wir sind jetzt dabei, weil wir tauchen ein mit diesen Figuren, mit diesen Comicfiguren. Das ist dann Alexander von Humboldt und der nimmt uns richtig mit in einer Wir-Ansprechhaltung. Also er erzählt uns und spricht uns, die Leser und Leserinnen,
an. Das sind da die Original-Tagebücher, oder?
Genau, ja. Die sind als Grundlage. Die wurden 2013, wurden die Schriften der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die haben die erworben und der Öffentlichkeit nach und nach zugänglich gemacht. Und Andrea Wulff nimmt das jetzt zum Ausgangsbuch ihres Buches. Sie hat ja bereits 2016 eine vielfach ausgezeichnete Humboldt-Biografie vorgelegt. Diese Graphic Novel jetzt hier, die Abenteuer des Alexander von Humboldt, sind jetzt eine Weiterentwicklung dieser Biografie, eben mittlerweile auch als Sachbuch des Jahres ausgezeichnet übrigens. Das muss man vielleicht an der Stelle auch sein.
Als Graphic Novel ungewöhnlich, ja.
Ungewöhnlich, ja. Die Texte funktionieren hier eben auch anders als in diesem Sachbuch, das sie eben 2016 vorgelegt hat, weil ich habe es eben schon mal erzählt, dieses Sprechblasen erzählen und es ist dann so, als würde Humboldt direkt zu uns sprechen und gleichzeitig, um jetzt eben detailgenau zu sein und historisch verbürgt, dafür steht Andrea Wulff, kommen dann auch Blocksatzteile, also ganze Seiten, wo sie dann zwar auch in quasi Humboldt erzählt, aber wo wirklich genau verständlich gemacht wird, was hat er erlebt, wo war der genau, welche Abenteuer, welche Affen hat er da gesehen, welche Leoparden. Das ist also voll von Erklärung und ich fand das einen ganz schönen, klugen Schachzug durch diese Collagen, dass man eigentlich sich fast ein bisschen so fühlt, wie der sich selber gefühlt haben muss, der Herr Humboldt auf seinen Reisen, weil man eben dauernd in diesen Bildern ständig was Neues entdeckt und ständig denkt, wow, was, wie? Und dann eben gesagt bekommt, wie das für ihn war, wie das in der Zeit war, wie er das eingeordnet hat. Und das war wirklich ein sehr neugieriger Mensch und dieses Buch bedient das perfekt.
Das heißt, es gab ja und es gibt in diesem Humboldt ja unglaublich viele Bücher zu Humboldt. Das, was das Buch so besonders macht, das ist also die grafische Aufbereitung.
Diese Machart. Ich bin wirklich sehr, sehr angetan. Ich habe es auch deswegen jetzt zum Buch des Jahres gemacht. Viele werden jetzt vielleicht denken, ist ja ein alter Käse. Da habe ich schon so viel gehört aus dem Frühjahr. Aber ich finde, dieses Buch steht auch ein bisschen exemplarisch für das, was am Sachbuchmarkt passiert. Dass nämlich Sachbücher, als ich angefangen habe, mich mit denen zu beschäftigen, das ist jetzt schon ein paar Jahre auch her, da waren das wirklich noch so richtige Klopper, stellenweise nur für Fachpublikum geschrieben. Und ich finde, wir erleben so in den letzten Jahren eine wirkliche Beschleunigung dieses Marktes, der immer mehr populärwissenschaftlich in der Machart ist, aber ohne Inhalt einzubüßen.
Also verständlich und, zu formulieren, ist nicht mehr suspekt.
Genau, ist nicht mehr suspekt und ist nicht mehr nur den amerikanischen Wissenschaftlern vorbehalten. Die haben das nämlich sehr früh gemacht, indem die sich auch stellenweise Hilfe von Journalisten und Journalistinnen geholt haben. Nein, und was ich hier wirklich auch noch besonders finde, ist eben dieser Aspekt der Graphic Novel. Auch das und gerade in diesem Jahr 2019, das jetzt zu Ende geht, war das wirklich eine Entdeckung, dass ganz viele Wissenschaftsbücher, Wissenschaftsbiografien in Art eines Comics angelegt wurde, was einfach zeigt, man hat schon verstanden, man muss auch andere Leserinnen und Leserkreise erschließen und das tut man hiermit perfekt.
Ihre Begeisterung für diesen wissenschaftlichen Anteil, die wird da jetzt schon sehr deutlich und Sie sind ja bei uns im Leserteam auch für die Wissenschaftsbücher zuständig. Aber Sie sind ja auch für die Kinder- und Jugendbücher übrig. Ist es deswegen auch so Ihr persönliches Buch? Eigentlich vereint das beide Buchwelten, oder?
Ich finde, das vereint das wirklich perfekt, weil jeder kann hier in diesem Buch was Neues für sich entdecken. Und ich muss wirklich noch mal ganz viel Wert darauf legen, dass Andrea Wulff, die ist wirklich ausgezeichnet. Die ist eine sehr genaue Historikerin. Und ich fand in diesem Buch auch wirklich ganz, ganz toll. Man lernt hier auch die Begleiter von Humboldt kennen. Eben Amy Bonplatt, das war einer, der hat ihn sehr viel begleitet. Aber gleichzeitig erfährt man dann im Nachwort, dass Humboldt es mit seinen Dienern gar nicht so ganz genau nahm. Der sprach dann mal von ihnen als Indios, als Messiziten oder Mulatten. Was zeigt, obwohl Humboldt eben, der war ja ein ganz erklärter Gegner gegen den Sklavenhandel, hat das scharf verurteilt und er war dann aber doch auch wieder Kind seiner Zeit. Und das ist in diesem Buch alles drin. Und ich finde, deswegen ist es wirklich ganz zu Recht das Hammerbuch des Jahres 2019.
Das Hammerbuch des Jahres hat uns jetzt gerade Kim Kindermann empfohlen. Und dieses Hammerbuch, das heißt Die Abenteuer des Alexander von Humboldt, eine Entdeckungsreise. Geschrieben hat es Andrea Wulff und illustriert hat es Lilian Melcher. 272 Seiten, die kosten 28 € und sind bei C. Bertelsmann erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Jetzt ist mein Kollege und Chef René A. Giger hier und er hat ein Buch dabei von Michel Foucault, Geständnisse des Fleisches. Foucault, der ist ja 1984 schon gestorben, das Buch ist also deutlich posthum erschienen als vierter Band der Sexualität und Wahrheit. Gehören Sie, Herr Giger, zum Kreis der Michel Foucault-Leser, die es gar nicht abwarten konnten, dass das endlich rauskommt?
Jedenfalls gibt es tatsächlich einen Kreis von Menschen weltweit, würde ich sagen, die wussten, dass es dieses Buch gibt. Also ein vollständiges weiteres Buch von Michel Foucault, gestorben 84, schon gesagt. Und von dem viele Leute wussten, es wird niemals veröffentlicht werden, denn es gibt eine testamentarische Verfügung von Foucault, die besagt, keine posthume Veröffentlichung, nichts soll publiziert werden nach meinem Tod. Deswegen hat man, wenn man irgendwann angefangen hat, Foucault zu lesen, immer mit dem Schmerz leben müssen, dass es da noch ein ganzes Buch gibt, das niemals das Licht der Welt erblickt. Allerdings haben die Erben vor einigen Jahren eine Lücke im Testament, in den rechtlichen Verhältnissen gefunden. Und dann ist das Buch 2018 im französischen Original veröffentlicht worden und dieses Jahr eben auf Deutsch übersetzt. Insofern waren wir ein bisschen vorgewarnt und haben uns dann sehr gefreut, es auch auf Deutsch in Händen zu halten.
Jetzt haben Sie sich sehr darauf gefreut. Heißt das, Sie sind so ein bisschen ein Foucault-Nerd?
Ja und nein. Ich glaube nicht, dass das ein Buch nur für Nerds ist. Für mich ist das ein Buch, weil ich von diesem Autor schon während des Studiums so viel gelernt habe wie von keinem anderen Autor. Insofern hat das ein bisschen was Nerdiges oder Treues auch. Aber man hat es bei Foucault ja zu tun mit einem Autor, den man aus heutiger Sicht ohne Zweifel zu den großen Autoren des 20. Jahrhunderts zählen muss. Und wenn diese Rede von der Größe eines Autors, wenn man einen Autor kanonisiert, wenn das irgendeinen Sinn ergeben soll, dann ja vielleicht den, dass so ein Autor ungezählt viele Anregungen hinterlassen hat, ungezählt viele Leute mit Impulsen versorgt hat, mit neuen Impulsen und so. Und das in diesem Fall Foucault eben nicht nur in der Philosophie, vielleicht noch nicht mal in erster Linie in der Philosophie, sondern in ganz, ganz vielen anderen akademischen Wissenschaften. Es gibt ganze Wissenschaftszweige, die von sich behaupten können, Foucault gehört zu ihren Ahnherren. Man denke an Gender Studies, an Queer Studies, an Postcolonial Studies. Das sind alles Forschungsbereiche, die frühestens in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts erschienen sind und auch mit Anregungen von Foucault. Insofern ist das jetzt nicht nur eine Nischenangelegenheit, sondern die Vervollständigung des Werks eines kanonisierten Autors.
Ja, also ganze Universitätsbereiche, die bislang mit diesen Phantomschmerzen leben mussten. Kann denn dieses Buch diese hohen Erwartungen jetzt diese Lücke zu füllen? Ja. Kann das Buch das überhaupt schaffen?
Ja, man kann zu den Erwartungen sogar noch eine ergänzen, nämlich Foucault hat nicht zuletzt außerhalb der Universitäten gewirkt, also auch ganz viele nicht-akademische Leser gehabt und politische Protestformen haben von ihm Anregungen bekommen und so weiter. Wenn man mit all diesen Erwartungen in diesen Band schaut, Geständnisse des Fleisches, dann ist man auf den ersten Blick erstmal in einer ganz anderen Welt. Mhm. Denn das sind so 500 Seiten ungefähr, die vor allem Lektüre sind. Lektüre von Autoren, die wir so als Kirchenväter kennen, die wir namentlich kaum noch kennen. Autoren aus den Jahrhunderten 2, 3, 4 nach Christus, beginnen vielleicht mit Clemens von Alexandria, einer der Mittelprominenzen jener Kirchenväter, enden mit Augustinus. Augustinus ist mit Abstand der prominenteste Autor, der dort untersucht wird. Und während es von Foucault ganz viele Texte, auch Bücher gibt, die sowas Knalliges, Hitziges haben, zählt dieses Buch zusammen mit einigen anderen zu den sehr, sehr ruhigen, sehr, sehr neutral, einfach lesenden und darstellenden Texten in diesem Werk. Also Foucault hat mal von sich gesagt, sein Werk sei eine einzige Werkzeugkiste, manchmal hat er auch gesagt, ein Molotow-Cocktail. Das hier ist kein Molotow-Cocktail, sondern das ist Wühlen im Werkzeugkasten.
Das macht einen ja ein bisschen baff, weil bei Foucault, Sie nannten es gerade knallig, geht es ja irgendwie immer um Sex und ausgerechnet bei dem Titel Geständnisse des Fleisches kommt etwas daher, was nicht sinnlich ist?
Ja, also dieser Titel ist saftiger als sein Inhalt, okay, könnte man sagen. Ich kann vielleicht trotzdem versuchen, ein oder zwei Thesen mal zu nennen, von denen ich glaube, dass man sie da während dieser wirklich ausufernden Lektüren erkennen kann. Die erste These ist, die christliche Sexualmoral, die sich in diesen Jahrhunderten 2 bis 4 nach Christus herausgebildet hat, die unterscheidet sich zunächst mal wenig von der Sexualmoral der Heiden vorher. Also auch die Griechen und Römer, die vorher sich mit Sexualität, mit dem Gebrauch der Lüste beschäftigt haben, haben bereits für Mäßigung plädiert und gegen Unzucht und für Ehegattentreue und gegen Kinderschänderei und solche Sachen. Und so etwas setzen die christlichen Autoren von Clemens bis Augustinus eigentlich fort. Das ist so das Erste, was er entdeckt. Und das ist insofern ganz interessant, als unser Griechen-Klischee immer ein bisschen ausschweifender ist als das Klischee vom frühen Christentum. Eine zweite These, die ist vielleicht dann doch interessanter, ist, dass diese christliche Sexualmoral sehr wohl die Erfindung einer neuen Erfahrung darstellt. Und was da neu ist, unter anderem am Christentum oder an dessen Vorstellung von Sexualmoral, ist, dass ganz viel Selbstbefragung stattzufinden hat. Also jedes Individuum, jedes Subjekt muss sich ständig fragen, ist das gut, ist das richtig? Und dieses Einpflanzen einer ständigen Selbstbefragung, das ist ein bisschen das, was das Christentum inklusive Buße erfindet in diesen Jahrhunderten.
Jetzt dieses Buch, also mehr als 30 Jahre, fast 35 Jahre posthum, die ganzen Autoren, die Sie da zitieren, nun noch viel älter. Was sagt uns das Buch noch über die Gegenwart?
Ja, also zum einen ist es so, dass jedes, aber wirklich jedes Werk von Foucault immer historisch arbeitet. Insofern hat er immer historisch, es gibt immer so eine Verschiebung von Fragestellungen in eine Vergangenheit.
Aber sie sind aus der Gegenwart.
Ja, genau, die Fragen sind aus der Gegenwart. Und hier bei diesem Buch ist es halt so, dass er so nah dran ist an den Texten, dass es nicht so wahnsinnig auf der Hand liegt, zu sagen, was das mit der Gegenwart zu tun hat. Trotzdem ist das auch da der Fall. Wir sind in dem Sinne, wie das Foucault da untersucht, immer noch Christen. Also es gibt auch in uns Spuren oder Reste von täglicher, kleinschrittiger Selbstbefragung, die was mit Sexualität zu tun hat. Und die große MeToo-Bewegung, die kommt selbstredend in diesem Anfang der 80er geschriebenen Buch nicht vor. Aber wenn man das so liest, Foucaults Beschäftigung mit der Sexualmoral der sich institutionalisierenden Christen, dann kann man sich schon zwei, drei Gedanken machen zu der MeToo-Problematik von heute. Das muss man halt mit dem Kopf von heute machen. Eine Idee, die man kriegen kann, ist, dass MeToo wie Foucault machtkritisch unterwegs ist. Das ist ganz sicher mit seiner Sympathie. Auf der anderen Seite haben bestimmte Auswüchse der MeToo-Bewegung auch was zu tun mit öffentlicher Beichte, mit öffentlichem Geständnis, mit öffentlichem Bußen. Und das sind alles vom Christentum miterfundene Techniken, denen gegenüber Foucault ganz sicher eher kritisch eingestellt wäre.
Das sagt René Agiga über Geständnisse des Fleisches von Michel Foucault. Das ist der vierte Band der Sexualität und Wahrheit. Bei Surkamp erschienen jetzt endlich im Jahr 2019 556 Seiten für 36 Euro. Wir reden ja über unsere ganz persönlichen Sachbücher. Ist das jetzt doch Ihr nerdiges Sammlerherz, dass das Ihr Sachbuch ist, dass Sie endlich das Foucault-Regal voll haben?
Also das ist eben auch so ein Typ von Buch, das man nicht einmal so verschlingt oder so, sondern auf das man immer wieder zurückkommt. Und ich habe jetzt einfach ein paar Tage und Wochen vor mir, wo ich Ruhe habe und werde ganz sicher da wieder reingucken.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Was sind unsere ganz persönlichen Lieblingsbücher des Jahres 2019 hier im Lesart-Team? Das will ich heute von meinen Kolleginnen und Kollegen wissen. Und Maike Albart, die hat einen echten Klassiker ausgesucht, nämlich den Roman Middlemarch von George Eliot. Eine englische Erfolgsschriftstellerin, vor 200 Jahren geboren, in England und Amerika, viel gelesen, viel erforscht. Bei uns ist das eher weniger der Fall. Und um das zu ändern, ist jetzt zu ihrem Geburtstag eine Neuübersetzung dieses Romans Middlemarch erschienen von Melanie Walz, die hat die Übersetzung gemacht. Im Original aber schon ja, ab 1870 eigentlich in verschiedenen Fortsetzungen erschienen. Frau Albart, das ist ja verdammt lange her. Warum ist das heute noch spannend?
Es ist ganz verblüffend, denn die Autorin schafft es, weil es um die Zeit der Industrialisierung geht. Der Roman setzt 1830 ein sehr weites Panorama aufzumachen. Und das hat viel zu tun mit dem, was wir heute gerade wieder erleben. Wer sich zum Beispiel mit dem französischen Ökonomen Thomas Piketty beschäftigt hat, der weiß, dass er festgestellt hat, dass ja sehr viel zurückzuführen ist auf ererbten Reichtum. Also wenn man durch ererbten Reichtum sowieso schon gut dasteht, dann gibt es ein großes Problem gesellschaftlich, das führt zu einer Erstarrung, weil andere, die bürgerlichen Schichten zum Beispiel, gar nicht mehr in der Lage sind, selber aktiv zu sein und selber gestaltend einzugreifen. Und genau das zeigt sie eigentlich hier parallel für diese Zeit um 1830. Da gibt es Ärzte, Landvermesser, kleine Unternehmer, die nie auf einen grünen Zweig kommen und sehr, sehr hart arbeiten müssen. Und das Gemeinwohl leidet darunter. Und es führt dazu, dass eigentlich Neuerungen, die notwendig wären, gar nicht richtig an Gewicht gewinnen können.
Das sind ja unglaublich viele Aspekte. Wie bekommt die Autorin das alles in den Griff?
George Eliot ist eine glänzende Sozialhistorikerin und eine große Wissenschaftlerin. Sie hat sich mit Medizin beschäftigt, sie hat sehr viele Bücher über Mythologie gelesen, rechnet auf der einen Seite ab mit der alten Gelehrsamkeit und schafft zum Beispiel eine Figur, die dem noch anhaftet. Aber dieser Mann ist so lächerlich, dass klar ist, seine Art von Weltaneignung funktioniert überhaupt nicht mehr. Dann denkt sie sich einen Arzt aus, der sehr fortschrittlich ist, aber der wiederum große Probleme hat, von diesem Beruf leben zu können. Und das Ganze gliedert sie in ein enorm breit gefächertes Personal auf. Es gibt hinten im Buch zum Glück ein Verzeichnis, da kann man dann auch immer wieder nochmal nachschauen, wer denn nun eigentlich der Ehemann oder die Ehefrau von wem war. Und dieser Arzt ist zum Beispiel verheiratet mit einer sehr verwöhnten jungen Frau.
Dieser Arzt, der könnte ja eigentlich dann schon auch irgendwie für sowas wie Fortschritt an sich stehen. Sie haben aber schon angedeutet, er hat echte Schwierigkeiten.
Ja, und auch da, finde ich, knüpft George Eliot auf der einen Seite an die Dinge, die wir aus dem französischen Roman kennen, also diese Figuren der Ärzte, die für das Moderne stehen. Das ist hier auch der Fall. Er ist jemand, der zum Beispiel ein Krankenhaus begründet, der sich mit Infektionskrankheiten sehr gut auskennt und der anders als die alteingesessenen Ärzte, die aber so ein Beharrungsvermögen haben, es will, dass man mit den Bezahlungen auch für Medikamente anders umgeht und gar nicht mehr so schnell Medikamente verschreibt, sondern eine ganz andere Diagnose betreibt. Und da zeigt sie aber, welches die Barrieren sind in der Provinz. Der Roman hat auch einen interessanten Untertitel. Er wird nämlich genannt, eine Studie über das Leben in der Provinz. Und da zeigt sich eben dieses Doppelgleisige, dass sie auf der einen Seite jemand war, der literarisch das Ganze durchdrungen hat und erforscht hat und auf der anderen Seite aber eben auch diesen theoretischen Horizont hatte.
Das hat also viel auch mit wirtschaftlicher Lage und Situation zu tun, aber ja vielleicht auch mit Geschlecht. Wie schreibt sie denn über die Lage der Frauen damals?
Auch das ist, finde ich, sehr, sehr aufschlussreich und wiederum unterhaltsam, weil so verschiedene Typologien von Ehe auch durchdekliniert werden. Sie hat eine Figur, Dorothea, die eigentlich so eine Art alter Ego ist von ihr. Denn diese Frau setzt sich über gesellschaftliche Normen hinweg. Die ist unabhängig, die hat einen eigenen Kopf und ist auch jemand, der sehr sozial denkt. Und George Eliot selbst war ja eine herausragende Journalistin und wusste sehr genau, welches auch die doch sehr engen Muster waren, innerhalb derer man sich bewegen sollte. Und da zeigt sie in ihrem Roman, welche Möglichkeiten es gibt auch der Entwicklung. Und das ist wiederum sehr einleuchtend, weil einem so ein Bild vermittelt wird, von der Art und Weise, wie vor allem in kleinstädtischen Beziehungen miteinander umgegangen wird und wie groß auch die Beharrungskräfte sind derjenigen, die die Macht haben.
George Eliot selber, da war den Zeitgenossen gar nicht bewusst, dass das eine Frau ist. Jetzt haben Sie schon angedeutet, dass sich George Eliot in Ihren Figuren selber auch widerspiegelt. Wie verlief denn die Biografie dieser Frau?
George Eliots Biografie ist fast genauso spannend wie Ihre Roman. Und sie ist eine absolut verblüffende Erscheinung. Sie hat mich sehr begeistert, denn sie ist selber abkommandiert worden eigentlich zum Pflegepersonal. Mit 17 musste sie ihrem Vater den Haushalt führen, weil sie eben das einzige Mädchen in der Familie war. Und dann hatte sie kein Erbe. Der älteste Sohn erbte. Also auch da wieder die Verhältnisse, die sie in ihrem Roman sehr oft schildert. Und dann hat sie aber begonnen, statt jetzt bei ihrem Bruder einzuziehen, selber zu schreiben und war dann ganz berühmt schon in London damals und hat eigentlich profitiert, auch Journalismus kommt in dem Roman vor, weil sie das sehr gut kennt, von dem Aufblühen der Zeitschriften und der Zeitungen, von diesem neuen Markt. Und da war sie sehr, sehr erfolgreich. Und dann ist sie auch als Romanschriftstellerin bekannt geworden. Sie hat aber bewusst unter einem männlichen Pseudonym zunächst geschrieben, weil sie als männliches schreibendes Wesen wahrgenommen werden wollte.
Ihre Begeisterung für dieses Buch, die wird sehr, sehr deutlich. Und Sie haben auch am Anfang schon gesagt, dass man das durchaus mit einer aktuellen Brille lesen kann. Sie nannten Piketty trotzdem. Warum haben Sie als Ihr persönliches Sachbuch keine zeitgenössische Neuerscheinung genommen, sondern wirklich ein 150 Jahre altes Buch?
Weil es eben doch etwas ist, das uns so viel Sachwissen vermittelt auf eine sehr unterhaltsame und amüsante Weise. Und ich auch mit Umberto Eco finde, dass wir über die Romane sehr, sehr viel erfahren können von den gesellschaftlichen Zusammenhängen und weil das Fundament ist, auf dem wir stehen. Also es gibt eigentlich keine witzigere und abwechslungsreichere und amüsantere Art und Weise, uns unterrichten zu lassen über die Vergangenheit.
Das sagt Maike Albart über den Roman Middlemarch, eine Studie über das Leben in der Provinz von George Eliot, neu übersetzt jetzt von Melanie Walz. 1264 Seiten, dickes Ding, für 45 Euro bei Rowohlt erschienen. Dankeschön.
Bitte.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Das eigene Elternhaus zu entrümpeln, das wird ja schnell zu einer sehr persönlichen Zeitreise mit Überraschungen. Die Journalistin Susanne Meyer, die erzählt von einer solchen Entrümpelung in ihrem neuen Buch. Und meine Kollegin Shelley Kupferberg, die hat diese Lektüre offensichtlich derartig beeindruckt, dass sie es mitgebracht hat als ihr Buch des Jahres. Die Dinge unseres Lebens und was sie über uns erzählen von Susanne Meyer. Warum ist das so beeindruckend?
Ja, weil Susanne Meyer so ehrlich an diese, ich würde schon fast sagen, Zumutung herangeht und sich eben dem stellt, was sie da findet. Und das tut sie auf eine ganz schonungslose und dennoch sehr sensible Art und Weise, ohne ihre Eltern für das anzuklagen, über was eben nicht gesprochen wurde. Aber vielleicht zunächst erstmal ein bisschen zur Ausgangssituation. Das Buch, das beginnt mit einer riesigen logistischen Herausforderung der Entrümpelung eines sehr großen, eines sehr vollgepackten Elternhauses in Bonn, tief im Westen, also der alten Bundesrepublik. Und Susanne Meyer ist selbst in diesem Haus aufgewachsen. Wie vollgepackt es ist, das erschließt sich nach und nach. Schicht für Schicht gräbt sich die Autorin durch nicht nur ein ganzes Leben, sondern gleich durch mehrere Generationen, Jahrzehnte und Familienmitglieder. Und ehrlich gesagt, schon beim Lesen dieser Aufzählung und Massen wird man schier erschlagen. Zumindest mir ging es so. Also okay. Sie findet Tischdecken, diverse Service, Kannen, Putzmittel, Briefumschläge, Postkarten, Weggläser, also Einmachgläser, alle noch voll. Stoffe, Gardinen, Kleidung, Pelze, Briefe, Kalender, Akten, Alben, Schürzen, Fotos, natürlich das gute Kristall gleich mehrfach, kilometerlange Abendgarderoben, Kisten, Kästchen, gesammelte Servietten aus mehreren Jahrzehnten, aufgetürmte, ausgewaschene Aluminium- und Plastikschalen, die von Langnese.
Aluminium, ach,
jawohl.
Okay. Alles aufgehoben.
Alles aufgehoben, ausgewaschen, schön gestapelt. Es wurde wie so typisch für diese Kriegsgeneration ihrer Eltern gehortet und eben nichts weggeschmissen. Und Susanne Meyer taucht ein in diese kuriose und gleichzeitig so alltägliche Dingwelt, wie sie schreibt. Und mit ihr dann also in andere Zeiten. Denn mit diesen Dingen verbinden sich selbstverständlich auch eigene Kindheitserinnerungen. Mhm. Und so beginnt dann eine Zeitreise in das Wirtschaftswunder Westdeutschland. Mhm.
So weit, so alltäglich von den Gegenständen. Sie haben aber vorhin gesagt, sie klagt nicht an. Und Sie haben auch schon angedeutet, dass da manches existiert, über was nie geredet wurde. Was findet sie denn neben all dem alltäglichen Hausrat?
Ja, sie findet unter anderem Spuren einer Ehe, also den Ehevertrag der Eltern zum Beispiel ganz nüchtern formuliert ist der. Oder das Negligé, das sie ihre Mutter für die erste Nacht, also die Hochzeitsnacht, mit dem Vater gekauft hat. Allerdings findet sie auch kleine Notizen, die beweisen, dass es auch andere Beziehungspartner gab hinter der Kulisse einer gutbürgerlichen Wirtschaftswunder-Ehe. Und das alles wusste sie tatsächlich bis zu diesem Zeitpunkt des Entrümpelns gar nicht. Das sind natürlich Funde, die auch irritieren.
Ja, Eltern sind halt auch Menschen, ja. Die Autorin Susanne Meyer, die ist Jahrgang 1952, die ist also kurz nach dem Krieg geboren. Erzählen die Funde auch von dieser Zeit, vom Krieg?
Ja, die erzählen auch von dieser Zeit und das sind, finde ich, mit die stärksten Szenen in diesem Buch. Sie findet zwei Schachteln, Schatullen, die sie dann mit den Namen Mama und Papa Box versieht. Beide Kästchen sind versteckt, die der Mutter irgendwo ganz hinten in einer Schreibtischschublade. Darin findet Susanne Meyer unter anderem Fotos der Mutter, als diese jung, schön und strahlend war, als junge Frau eben. Offenbar war es eine Zeit, bevor sie den Vater kennenlernte und auch durchaus andere Männer sich für sie interessierten. Und nach und nach entblättert sich für die Autorin die Tatsache, dass es eben keine Liebesheirat war zwischen ihren eigenen Eltern. Und die Schachtel des Vaters, die findet sie irgendwo in den hintersten Gefilden, im Gerümpel des Kellers bei den Gartenwerkzeugen. Und darauf geschrieben steht Feldpost. Das macht sie natürlich schon mal skeptisch. Ja. Und das ist ein sehr verstörender Fund in der Tat. Hier befinden sich nämlich hunderte kleiner Fotos, fein säuberlich in kleine Umschläge sortiert. Das sind alles Fotos, die während des Krieges entstanden sind. Von Paris etwa, siegessicher auf dem Eiffelturm im Juni 1940. Da steht dann der Vater ganz stolz. Das ist das Jahr der deutschen Besatzung. Und der Vater war als Wehrmachtssoldat mit dabei und eben nicht nur dort. Es finden sich dann auch Fotos von Polen. Einerseits vom Skilaufen im menschenleeren Zakopane. Ja, warum ist es da so menschenleer? Weil alle Bauern und Juden bereits vertrieben worden sind. Es finden sich Bilder von Erschießungen oder Männern in schwarzen langen Mänteln, die Gruben ausheben. Und da wird es dann natürlich besonders ungemütlich und es drängen sich auch viele Fragen für die Autorin auf. Denn über die Vergangenheit oder den Krieg wurde explizit, wie in so vielen Familien, so gut wie gar nicht gesprochen.
Das ist, wenn man ehrlich ist, in der Zeit vielleicht nicht wirklich überraschend, aber es ist trotzdem, wenn es die eigenen Eltern sind, ein Schlag in die Magengrube. Wie verarbeitet Susanne Meyer das?
Genau, das ist es auch für sie. Natürlich beschäftigt sie das Ganze sehr. Sie liegt nächtelang wach im Haus ihrer Eltern, indem sie zwischen all den Dingen im Wohnzimmer auf einem Feldbett kampiert. Die Dinge bekommen, wie sie schreibt, ein Vergangenheitsaroma, das Beklemmung auslöst. Und sie gesteht sich dann auch ein, ich zitiere mal aus dem Buch, und ich verstehe mit Erstaunen, wie fern ich den Menschen war, mit denen ich so viele Jahre zusammenlebte. Das ist sicherlich keine einfache Auseinandersetzung, die mit diesem Vorgang des Entrümpelns eingesetzt hat. Sie schreibt über all dies, finde ich, sehr offen und relativiert dabei auch gar nichts und zeichnet dennoch ein Bild der Zeit der alten Bundesrepublik, in der über Erlebtes und Erlittenes, über Verbrochenes und Getanes eine ganz große Decke des Schweigens gelegt worden ist, die sie versucht, in diesem Buch zu lüften.
Jetzt reden wir hier über unsere ganz persönlichen Sachbücher des Jahres 2019. Was macht dieses Buch zu Ihrem persönlichen Buchtipp?
Ich fand einfach bemerkenswert, dass die Autorin so offen und ehrlich mit diesen doch sehr ambivalenten Gefühlen umgeht, die sie dadurch lebt. Wir durchleben sie mit als LeserInnen, zumindest ging es mir so. Und in jeder Familie gibt es ja Geheimnisse und unerzählte Geschichten. Und sie zu lüften, egal wie schmerzhaft und unschön diese Geheimnisse sind, birgt meines Erachtens eine ganz große Chance. Das erlebe ich auch so in meiner Familie. Es geht nicht nur darum, die eigene Familie neu zu sehen und zu verstehen oder auch nicht zu verstehen, aber man kann sich dem immerhin stellen und damit irgendwie arbeiten. Und das macht Susanne Meyer eben auch. Man kann den Mechanismen des Schweigens nachgehen, denn trotz des Schweigens übertragen sich ja Dinge und gerade Kinder haben dafür sehr sensible Sensoren. Und das reflektiert sie auch nochmal in ihren Erinnerungen an die eigene Kindheit. Und das alles zu lüften, wirkt dann letztlich klärend. Und letztlich bekommt auch die Geschichte, also die Historie als solches, eine plastische, eine fast haptische Seite und macht Ausmaße viel deutlicher, finde ich, als wenn man nur in Geschichtsbüchern darüber liest.
Die Dinge unseres Lebens und was sie über uns erzählen. So heißt dieses Buch von Susanne Meyer. 304 Seiten, die kosten 20 Euro und sind im Berlin Verlag erschienen. Shelley Kupferberg, Dankeschön.
Herzlich gern.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Im Buchhandel, da gibt es ja die sogenannten Warengruppen und eine davon, die heißt Geschenkbuch. Das sind dann so Mitbringsel, manchmal sind die nett, oft sind die kitschig, Sprüchesammlungen, Fotobände, Liebesgedicht, Anthologien, was man eben so zwischen Klo und Badewanne durchblättern kann. Mir ist schon klar, dass ich damit jetzt ein bisschen hochnäsig klinge, aber wir reden jetzt ja hier heute über unsere ganz persönlichen Lieblingsbücher 2019. Und da war ich dann doch überrascht, dass mein Kollege Florian Felix Wey als sein bestes Buch 2019 ausgerechnet einen Titel aus dieser Warengruppe Geschenkbuch mitgebracht hat. Und ich frage ihn, das ist Ihr Ernst?
Ja, und zwar aus vollem Herzen.
Okay, dann gucken wir uns das an. Gastfreundschaft heißt das Buch. Die Autorin, die ist Priya Basil. Und da sind stilisiertes, buntes Essbesteck auf dem Cover. Und für die Naserümpfer unter uns kann ich gleich dazu sagen, das Buch ist in der Inselbücherei vom Suhrkamp Verlag erschienen. Das ist gewissermaßen die Königsklasse des Geschenkbuches. Oder täusche ich mich da?
Nein, Christian Rapanzel, sehe ich gar nicht. Es ist Band 1462 der berühmten Inselbücherei. Die gibt es seit mittlerweile 107 Jahren. Sie hat alle politischen Systeme überlebt. Zu DDR-Zeiten gab es sogar zwei Inselbüchereien, eine in Ost, eine in West. Und es gab und gibt immer noch Sammler, die jeden dieser Bände besitzen müssen. Und ich hoffe, sie haben dann auch alle gelesen. Und noch mehr hoffe ich, dass Priya Basil auch ganz viel gelesen wird. Wenn man schon die Nase rümpft über die tatsächlich sehr durchmischte Kategorie Geschenkbuch, dann ist das hier jedenfalls ein Geschenk vom Juwelier. Holla. Übrigens, 44 Literatur-Nobelpreisträger sind in der Inselbücherei vertreten. Dem Umfeld muss man ja erstmal gewachsen sein.
In der Tat. Und ist sie das, diese Autorin mit ihrer Gastfreundschaft? Ist sie dem gewachsen?
Das ist sie. Und ihre Herkunft spielt dabei eine entscheidende Rolle fürs Thema Gastfreundschaft. Sie entstammt einer indischen Sikh-Familie, wuchs in Kenia auf, später in Großbritannien und lebt seit etlichen Jahren in Berlin. Sie war auch schon bei uns in Deutschlandfunk Kultur zu Gast. Sie spricht Deutsch. Sie ist also quasi das Musterbeispiel für eine Integration, bei der man sich nicht verbiegt und nicht selbst verleugnet, sondern sich auf raffinierte Weise immer wieder neu zubereitet. Klingt jetzt irgendwie komisch, oder?
Zubereitet, das scheint jetzt ja ziemlich wörtlich gemeint zu sein, weil, wie gesagt, das Buchcover, diese bunten Löffel, Gabeln, Messer, da geht es um Zubereitung, ums Kochen?
Genau, es geht in dieser Gastfreundschaft ganz viel ums Kochen, ums Essen, Zubereitung, um Welterfahrung durch gemeinsamen Genuss. Das Ganze ist ein klassischer Essay, das heißt Oberthema Gastfreundschaft, weitläufig frei, offen für Assoziationen und von da aus kann man dann gedanklich schweifen. Priya Basil beginnt zu erzählen von sich, von ihren Eltern, ihrer Kindheit in Kenia und sie erlebt die Welt durch den Körper, durchs Essen. Das ist sozusagen fast familiär gesetzt, denn sie entstammt einer Genießerfamilie. Mal ein Zitat: Wir besuchen Supermärkte wie andere Kunstgalerien. Für ein einziges Mal bieten wir so viele und so verschiedene Geschmäcker auf, wie sie anderen wohl höchstens in einer bunten Tüte von der Süßigkeitenbar begegnen. Und in diesem Milieu heißt Gastfreundschaft, da kommt ein Fremder, der hat Hunger. Ich gebe ihm was zu essen. Das ist sozusagen der basale Urgrund, Nahrung zu geben, der Gastfreundschaft Nahrung geben. Oder in einem ganz kurzen Satz von ihr, wir alle beginnen als Gast, weil der Säugling zuallererst genährt sein will und das ziemlich lange.
Das klingt so, als wäre es eine recht autobiografische Geschichte.
Ja, aber eben nicht nur. Diese sehr persönlichen, manchmal sogar intimen Passagen, die eine ganz enge Beziehung mit dem Leser oder der Leserin aufbauen, sowas schaffen wirklich nur großartige Texte. Und das wird dann mit politischen, philosophischen, gesellschaftlichen Reflexionen durchzogen. Über Ausgrenzungserfahrungen und Angst, über Demokratie und Freiheit. Priya Basil ist eine wirklich glühende Verteidigerin der Europäischen Union, über Religion, Toleranz, Altruismus. Das ist aber nie akademisch, sondern eben im Tonfall der Essayistin. Die tastet sich voran, sie verkündet keine Wahrheiten. Aber sie schreibt ganz tolle Denksätze, über die man wirklich sinnieren kann. Zum Beispiel, Glaube ist eine Entscheidung, die zur Gewohnheit wird.
Es gibt aber keinen roten Faden.
Ich würde sagen, der rote Faden ist typisch Essay, Priya Basil selbst, dass es eben kein Sachbuch, das irgendeine Themenliste abarbeitet, sondern eine Betrachtung, oft auch einfach im Selbstversuch. Sie kocht zum Beispiel wahnsinnig gerne, lädt Menschen ein, da wird man auch schon ganz neidisch, entdeckt dann aber auch das quasi niedere Moment der Bewirtung, das Abräumen, die körperlichen Spuren der Gäste an Gläsern und Tellern. Also das heikle Verhältnis zwischen Intimität und Abstand, das ja die Gastfreundschaft manchmal so schwierig macht. Und natürlich kommen wir bei diesen konkreten Episoden auch zur Großwetterlage der letzten Jahre. Die syrischen Bürgerkriegsflüchtlinge beschäftigen sie. Wie werden sie aufgenommen? Wo endet Gastfreundschaft? Ist das eine quasi protestantische Pflicht oder ist sie wirklich eine Herzensangelegenheit hierzulande? Und sie ist auch, darüber schreibt sie ebenfalls, über das Schreiben hinaus engagiert. Sie gründet eine Initiative. Wir machen das, nicht nur wir schaffen, sondern wir machen. Sie verhehlt zugleich nicht, dass auch ihre Identität, ihr Status als Britin in Deutschland, als intellektuelle Vermittlerin zwischen verschiedenen Welten für einen kleinen Moment zu wackeln beginnt.
Haben Sie da eine konkrete Szene im Kopf?
Ja, als 2015 die vielen Geflüchteten kommen, sagt sie zu ihrem Mann, ich zitiere, bei all diesen attraktiven, intelligenten Menschen, die jetzt hier sind, werde ich nichts Besonderes mehr sein. Ich habe Angst, ganz einfach irrelevant zu werden. Nämlich als Autorin, deren Alleinstellungsmerkmal sozusagen das Wandeln zwischen den Welten ist. Welcher Autor, das spreche ich jetzt ganz extra in der männlichen Form aus, gibt von sich schon zu, dass er etwas Besonderes sein möchte, dass das ihn antreibt?
Ja, aber dass sie das jetzt tut, das macht sie doch ziemlich sympathisch, oder?
Deswegen bin ich dem Buch ja auch wirklich erlegen. Ja. Aber irgendwie an einem Eckchen meiner Seele berührt es mich auch peinlich, dass sie das ausspricht, was ich von mir selbst tunlichst verschweige. Ich will ja auch was Besonderes sein, deswegen mache ich Radio seit Jahrzehnten und jeden Morgen wache ich auf mit dem Gedanken, interessiert sich überhaupt noch jemand für dich? Großartige Literatur, Priya Basil, lesen.
Er fühlt sich also ein bisschen ertappt, der Florian Felix Wey. Und er empfiehlt das Buch Gastfreundschaft von Priya Basil. Der Band aus der Inselbücherei hat 134 Seiten und kostet 14 Euro. Wie gesagt, die Königsklasse der Warengruppe Geschenkbuch. Ja, 44 Nobelpreisträger, haben Sie gesagt, ne? Sind ja schon drin in dieser Reihe.
Ich bin jetzt mal ganz kühn und sage 45. Wenn sie nämlich dazukommt, käme sogar in zwei Preiskategorien in Frage Literatur, klar, oder Frieden durch Gastfreundschaft.
Wow. Das waren sie, unsere Lieblingsbücher des Jahres, frisch aus dem Leserteam.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.